Zweites Wunder. Ich bin dann später wieder in homöopathische Behandlung gegangen, habe mir eine klassische Homöopath gesucht, Ärztin, war für mich ganz wichtig, eine Ärztin. Ich war zwar Heilpraktiker, aber ich bin nur zu Ärzten gegangen. Ist auch ein Symptom. Ich bin nur zu Ärzten gegangen. So, zu den richtigen Ärzten. Ein richtiger Arzt. Das hat sich zum Glück nachher auch verändert. Inzwischen kann ich mich auch von Heilpraktikern behandeln lassen und lasse mich auch von Heilpraktikern behandeln. Damals habe ich mich nur von Ärzten behandeln lassen. Als Heilpraktiker. Ist ein bisschen irre, aber es war so. Und die fütterte mich ein Jahr lang mit Sulfur. Und da habe ich erlebt, wie das ist, wenn Homöopathie nicht hilft, weil es ist überhaupt nichts passiert. Sie war fest davon überzeugt, ich bin Sulfuriker, hat mich bis mit Sulfur gefüttert, bis zur Million. Es ist nichts passiert, hat mir immer wieder Sulfur gegeben. Nichts passiert. Sie hörte einer Schule an, wo die Homöopathen tatsächlich dem Patienten 5 Jahre das gleiche Mittel geben, auch wenn nichts passiert. So etwas gibt es. Es gibt eine homöopathische Schule, die sind fest davon überzeugt, jeder Mensch braucht nur ein Mittel. Und wenn man dieses Mittel gefunden hat, muss man es einfach geben. Irgendwann wird es schon mal helfen. Ich kenne einige Patienten, die, ja, wenn er Pech hat, wenn es passt, manchmal passt es, aber manchmal passt es eben nicht. Ich habe ein Jahr lang Sulfur gekriegt, das hat nichts geholfen. Dann hatte ich irgendwann mal einen Infekt. Ich muss dazu sagen, zweites Wunder. Und es passt gut, geht nur zu Ärzten. Ich war Heilpraktiker und ich war relativ schnell, relativ erfolgreich. Ich war damals auch schon Lehrer, auch relativ erfolgreich. Ich fing damals ja schon so ein bisschen an, meine Vortragskarriere zu starten. Was ich heute gelernt habe, meinen Pluto im Zwilling. Zwilling ist der Kommunikator. Mein Pluto im Zwilling zu leben. Das ist nämlich der Demagoge. Pluto und Zwilling sind die guten Demagogen. Aber ich hatte ein total schlechtes Selbstbewusstsein. Wenn damals jemand kam, ich hatte schon immer eine große Neigung zu Frauen mit Abitur. Umso mehr Abitur, umso besser. Wenn dann eine Frau auch noch studiert hatte, war ich völlig fix und fertig. Und wenn sie dann noch vielleicht, na gut, Doktor gab es damals noch nicht so viel, aber also mir imponierte akademische Bildung, weil ich ja selbst überhaupt keine hatte. Ich habe mir irgendwie meine Bildung ziemlich verkifft und bin dann irgendwie halbwegs mit einer erschummelten mittleren Reife von der Schule gegangen. Habe also ganz klar den Bildungsauftrag meiner Familie nicht erfüllt gehabt. Die wollte, dass ich mindestens Lehrer werde, wenn nicht Pfarrer. Jetzt bin ich das alles, jetzt habe ich das auch wieder kompensiert. Jedenfalls, es äußerte sich daran, dass ich trotz allem Erfolg das Gefühl hatte, ich habe irgendwie ein Selbstbewusstsein wie ein Dackel. Ich war total verunsicherbar. Ich hatte damals so ein ganz schreckliches Erlebnis, das kennen einige schon von euch, wo ich mich mal mit einem Professor unterhielt, der mich angerufen hatte, weil ich anfing zu unterrichten und der mir dann am Ende dieses Gesprächs sagte, junger Mann, ist ja alles ganz schön, was Sie sagen, aber das heißt nicht Homöopathie, das heißt Homöopathie. Heute würde ich im orbanischen Sinne zu ihm sagen, Pisswichs. Kennst du das nicht? Peter Orban hat so eine Technik, wenn du so jemanden so überhaupt nicht leiden kannst, dann sollst du dir den so vorstellen und dann sollst du ihn imaginieren und sollst zu ihm sagen, Pisswichs. Und das lässt die Energie dann wieder fließen. Ja? Einfach Pisswichs.
Ich hätte immer gesagt, scheiße, Pisse, Puppe.
Ja, irgendwie so. Ja. So eine Orbansche Aggressionsübung. Pisswichs. Damals hat mich das total beeindruckt. Ich war, glaube ich, danach 3 Tage krank. Und bin ständig mit zuen Augen rumgerannt und habe immer gesagt, Homöopathie, Homöopathie, Homöopathie. Also ich war total verunsichert durch Intellektuelle. Das hat noch mit einem anderen Mittel zu tun, aber ganz viel mit dem Mittel des zweiten Wunders. Meine damalige Homöopathin hatte von Dechaser keine Ahnung, aber sie fragte mich irgendwann mal, wenn Sie sich eine Skala vorstellen von 0 bis 100, 0 ist gar kein Selbstbewusstsein und 100 ist so viel Selbstbewusstsein, wie es nur irgendwo gibt, wo siedeln Sie sich denn da an? Und ich weiß noch, dass ich damals gesagt habe, 13. Nach einem halben Jahr des zweiten Wundersmittels habe ich gesagt, 92. Also, ein Jahr Sulfur fürs Selbstbewusstsein, was überhaupt nicht half, und dann hatte ich irgendwie eine Erkältung. Und dann gab sie mir ein Mittel und dann habe ich etwas erlebt, was ich seitdem noch öfter erleben durfte, aber was bei seinem ersten Erleben unbeschreiblich war. Ich habe dieses Mittel auf die Zunge gekriegt. Es war eine LM24 als Einmalgabe. Auf die Zunge. Und dann hat sie mich verabschiedet. Ich bin rausgegangen auf die Straße. Und ich kann das Gefühl gar nicht beschreiben. Ich habe das versucht damals so zu erklären, dass ich das erste Mal in meinem Leben keine Angst hatte. Ich habe vorher nicht gemerkt, dass ich Angst habe. Oder jedenfalls nicht so viel. Ich wusste, ich bin total ängstlich, aber ich hatte nicht immer das Gefühl, Angst zu haben. Aber diese Angst war einfach weg. Und ich stand auf dieser Straße und hatte das Gefühl, ich muss jetzt allen Leuten erzählen, am besten sofort hier und jetzt. Es gibt überhaupt keinen Grund, Angst zu haben. Mein Psychotherapeut hat es mit einem Pfingsterlebnis beschrieben. Weil ihr kennt diese Pfingstgeschichte, die Jünger hatten so viel Angst, dann kam der Heilige Geist über sie und die Angst war weg. Also ich kann mich noch erinnern, Nassauische Straße war das. Ich stand in dieser Nassauischen Straße irgendwann im Herbst 82 und hatte ein Erlebnis, ja, wie Pfingsten. Ich bin nach Hause gekommen und habe zu meiner Frau gesagt, Schätzchen, das mit dem Heilpraktiker, das ist doch nicht, ich werde jetzt doch Pfarrer. Weil ich hatte einfach das Gefühl, ich muss jetzt Pfarrer werden, um diese Botschaft zu verkünden. Es gibt keinen Grund, Angst zu haben. Das war so der Hauptsatz. Es gibt keinen Grund, Angst zu haben. Hört mal alle zu, du, es gibt keinen Grund, Angst zu haben. Stell dir vor, es gibt einfach keinen Grund, Angst zu haben. Ja? Ich habe sowas später so erlebt, so mit Jesus-People oder Mormonen, so Leute, die mich mitten auf der Straße anpacken und sagen, Jesus liebt dich, weißt du schon, dass Jesus dich liebt? Ja, aber ich weiß, wie das ist, wenn man das so hat. Ich hatte das so. Ich wollte allen Leuten, es gibt keinen Grund, du, hör mal, ich bin wirklich wochenlang rumgerannt, habe alle Leute voll gequatscht, es gibt keinen Grund, Angst zu haben. Und es hielt wirklich ziemlich lange an, dieses Gefühl. Bis heute noch ein bisschen oder ganz gut sogar. Und meine Frau sagte dann nur, Skorpion, ist nichts für dich, die Kirchen sind immer so leer. Das Argument hat mich überzeugt. Ich kenne inzwischen viele Pfarrer und die leiden echt darüber. Alles studierte Leute und sitzen ewig über ihren Predigten und haben dann irgendwie sonntags 8 schwerhörige Rentner, denen sie ihre wirklich tollen intellektuellen Ergüsse erzählen und dann sagt irgendeine schwerhörige Rentnerin, Herr Pfarrer, Sie haben aber heute wieder schön gesprochen, ja. Und der hat irgendwie eine Exegese des 23. Psalms irgendwie losgelassen. Und meine Sonntage sind meistens voller wie die Kirchen meiner Pfarrerfreunde. Also das ist schon alles jetzt wieder in die richtige Reihe gekommen. Aber ja, ich wusste nicht, was ich nehme. Ich merkte nur, die Angst ist weg. Selbstbewusstsein stieg mit jedem Tag. Meine Puckelungen vor Leuten mit Abitur wurden etwas weniger tief. Und ich fuhr das erste Mal auf ein großes Seminar nach Würzburg und lernte da Jürgen Becker kennen, in den ich mich total verliebte. Und diese Liebe hält eigentlich bis heute. Und was mich total stolz machte, Jürgen fragte mich, ob ich mit ihm spazieren gehen würde oder Mittagspause. Oh ja, ich darf mit Jürgen spazieren. Ich ging mit ihm spazieren und Jürgen hatte den Vortrag gehalten, den ich vor der Mittagspause da halten durfte über irgendwelche 153er Symptome. Und ich hatte den gehalten und ich hatte damals so eine besondere Kleidung. Ich trug gerne weiße Oberhemden. und warf mir dann immer so Pullover so rüber. Das fand ich damals total toll, so Hemden so mit Pullover. Das kam dann so vor den 10 Jahren Weste, waren 2-3 Jahre Pullover über weißes Hemd. Und ich hatte damals von meiner Frau einen neuen Pullover geschenkt, die kriegt Kaschmir, gelb. Und ich hielt meinen Vortrag, wie damals schon sizilianisch. Weißes Hemd, gelber Pullover, sofort. Und Jürgen ging mit mir spazieren und sagte, ja, war ein guter Vortrag, schön. Er würde mir gerne mal was Homöopathisches sagen, ob er das dürfe. Sag ich, ja, gerne, Jürgen, was denn? Naja, wenn ich mal irgendwann mal was Homöopathisches brauche, sollte ich doch mal Calciumcarbonicum nehmen. Die sagte, Calciumcarbonicum. Bin ich dick? Bin ich doof? Bin ich Bauer? Also, ich war voll in Resonanz, Schatten erwischt. Und ich dachte, naja, also so doll kann es ja mit dem Bäcker doch nicht sein. Und wenn der denkt, ich bin noch Phosphor. Ich bin schön, ich bin attraktiv, ich bin schlank, Phosphor. Musst du schon gehen? Ach, dann Grüße von mir. Annelie übernimmt den Platz. Und ich fragte ihn denn, ja, warum soll ich denn Calcium nehmen? Dann sagte er, und da begann eigentlich die prozessorientierte Homöopathie, weil du aussahst bei deinem Vortrag wie ein aufgeschlagenes Ei. Ja, das war die Geburtsstunde der prozessorientierten Homöopathie. Ich dachte irgendwie, das ist bescheuert. Man kann auch keine homöopathischen Mittel verschreiben. Kloppt. Also da hatte ich meine erste Lehrerkrise. Aber mir ging das ja so gut und ich war so gut beieinander, dass mich das nicht so störte. Und dann bin ich nach Hause gekommen, hatte meinen nächsten Termin bei meiner Homöopathin, habe ihr erzählt, wie toll mein Selbstbewusstsein ist und damals bestimmt schon 62 und ja, und wie toll es mir geht. Ja, wissen Sie, und der Bäcker, der hatte da eine Empfehlung, ich sag Ihnen das mal so. Der meinte, ich solle Calciumcarbonicum nehmen. Ich guckte so, warum denn? Ja, ich habe da ausgesehen wie ein aufgeschlagenes Ei. Und dann sagt sie, jeder hat ja so seine Wege zur Arznei. Das letzte Mittel, was Sie da von mir gekriegt haben bei Ihrem Schnupfen und was Ihnen ja scheinbar wunderbar geholfen hat, das war Calciumcarbonicum. Wow, aufschlagendes Ei. Da dachte ich, der Bäcker hat was. Die hat da 1,5 Stunden mich befragt, hat 1 Jahr gebraucht, bis sie mir das Mittel gegeben hat. Sie hat dann später gesagt, sie hat es mir 1 Jahr lang nicht gegeben, weil ich ihr zu warm war. Seitdem verurteile ich Negativsymptome und habe inzwischen so viel warmen Leuten mit Erfolg Calciumcarbonicum gegeben und hatte dadurch meine dritte Klientelgruppe erschlossen. Meine erste Klientelgruppe waren die Migräniker. Meine zweite Klientelgruppe waren die Heuschnupfenkranken. Meine dritte Klientelgruppe waren die mit Mangel an Selbstwertgefühl. Also ich habe inzwischen bestimmt Tausende von Menschen gesehen, die zu mir kamen, weil sie primär Mangel an Selbstbewusstsein haben. Das Hauptproblem unseres Hauses hier und meiner Schüler hier ist nicht, dass die nicht können. Ganz im Gegenteil. Also das ist einfach nachvollziehbar. Man lernt, glaube ich, nirgends so viel im Bereich der Heilpraktikerei wie an diesem Hause. Aber ich habe ganz viele Leute hier an dieser Schule, die nicht daran glauben, dass sie das können. Und das war mein Problem. Und dadurch, dass ich das halbwegs lösen konnte, da kamen noch ein paar Schritte zu, konnte ich da in meinem Leben einfach auch vielen Menschen mithelfen. Ja, das war mein zweites Wunder. Und was das Calcium in mein Leben gebracht hat und was ich jetzt nach 25 Jahren eigentlich in seiner ganzen Fülle entfaltet, mit Calciumcarbonicum begann mein visionäres Träumen. Unter Calcium Carbonicum habe ich meinen ersten Engel geträumt. Meinen ersten Engel. Dieser Traum ist inzwischen Legende. Ein Engel in Wollsocken und Birkenstocklatschen. Ist inzwischen ein verifiziertes Calcium-Symptom geworden. Birkenstocklatschen und Wollsocken. Ja, und fühlt sich wie Pfingsten. Calcium Carbonicum, Mangel an Selbstbewusstsein, sieht aus wie ein aufgeschlagenes Ei und pathologischer Devotismus vor Leuten mit Abitur. Das waren die drei zentralen Symptome, die ich von Calcium Carbonicum hatte. Dieser Minderwertigkeitskomplex brauchte noch ein anderes Mittel, Lycopodium. Was ich ein paar Mal kriegte, wenn ich von Napoleon träumte, was ich aber richtig heilsam bekam, in Situationen, wir kommen zum nächsten Wunder, wo sich dieser Minderwertigkeitskomplex nochmal temporär sehr stark zeigte. Der zeigte sich immer noch einmal im Jahr, richtig doll, wenn ich einen Menschen traf. Einen Menschen, der mir sehr positiv gesonnen war, ist und der auf alle Fälle phänotypisch ein Selbstbewusstsein hat, wo ich den wirklich irgendwie nur ständig vor Neid erblassend vorstehe. Ich traf den einmal im Jahr und danach war ich 3 Tage krank und brauchte immer 5 Gaben Lycopodium 10.000, um wieder gesund zu werden. Dieser Mensch hatte einfach eine Fähigkeit oder hat eine Fähigkeit, über Dinge zu sprechen mit einem Gefühl, dass er sich ganz sicher ist, dass das so ist. Und er hat so einen schönen Satz, er sagt manchmal mitten im Gespräch, die Wahrheit ist. Und es hat mich jedes Mal so abgeschossen, bestimmt 4 Jahre lang, dass ich nach diesem Treffen, und ich lieb diesen Menschen, und der wollte mir überhaupt nichts Böses, teilweise tagelang das Gefühl hatte, ich kann nie mehr Therapie machen, ich kann erst recht nie mehr aufstellen, irgendwie werde ich doch lieber Gärtner. Und dann habe ich meinen Homöopathen jedes Mal angerufen und zum Schluss wusste er immer, ach, du hast dich mit dem getroffen, Lycopodium 10.000. Und dann wurde es damit auch relativ schnell wieder besser. Also beim ersten Mal hat es noch 3 Tage gedauert, beim zweiten Mal 2 Tage, die nächsten 2 Jahre immer 1 Tag. Und seit 3 Jahren ist es weg. Diesen Menschen habe ich die letzten 3 Jahre getroffen. Also ich weiß, als ich das letzte Mal abgestürzt bin, das ist so 4 Jahre her, da hat mich so ja Jens noch aufgerichtet. 3 Jahre habe ich ihn jetzt schon getroffen, ohne abzustürzen. Also scheinbar ist es und braucht er dann auch kein Lycopodium mehr. Nächstes Wunder. Ich erkrankte vor, wann hat Bärbel Prenzl die Schule verlassen?
16 anfing.
Also vor 7 Jahren. Erkrankte ich, weil ich kann mich deswegen erinnern, weil ich irgendwie abends zur Abschlussfeier irgendwie kam mit irgendwie Aspirin bis zur Kalotte, weil ich irgendwie während des Tages noch 41 Fieber hatte. Und irgendwie diesen Kurs verabschieden wollte. Das war das erste Mal, dass ich Homöopathietage habe ausfallen lassen, weil ich hatte mir eine beidseitige Lungenentzündung geholt mit Leberbeteiligung. Also irgendwie, als mein Arzt meine Leberwerte sah, die Leber ist natürlich sowieso leicht geschädigt durch die vielen allopathischen Medikamente, sagte er nur, da war mal eine Leber. Also hatte die Pneumokokken auf der Leber, hatte die Pneumokokken auf der Lunge, schwitzte, war schwach, habe innerhalb von 14 Tagen, ich glaube, 6 Kilo abgenommen, Ich weiß, wenn ich nur zur Schule ging, weil ich arbeitete ja immer weiter, musste ich mir zweimal das T-Shirt wechseln. Also mir ging's total schlecht und ich weiß noch, ich hatte am Freitag vor den Homöopathietagen Supervision und in der Supervision hatte mich dann meine Leitergruppe dazu gebracht, dass ich gesagt habe, gut, ich gehe jetzt ins Bett. Und dann bin ich ins Bett gegangen, bin abends aber nochmal hergekommen, den Kurs von Bärbel zu verabschieden, bin Montag zum Arzt gegangen und der Arzt hat gesagt, Herr Krüger, das ist eine beidseitige Lungenentzündung mit begleitender Hepatitis durch Pneumokokken. Ich schicke Sie jetzt mal sofort ins Krankenhaus und da geben wir Ihnen Antibiotikatröpfe und dann hoffentlich werde ich Sie retten. Und dann werden Sie noch 2 Jahre Legalon nehmen müssen, damit Ihre Leber wieder irgendwann mal halbwegs intakt kommt. Und ich sagte, naja, das sehe ich nicht so. Ich nehme zwar jetzt schon seit fast 14 Tagen homöopathische Mittel, die alle überhaupt nicht helfen. Ich bekam immer ungefähr pro Tag 2 verschiedene Mittel, die nie halfen. Ist auch eine Erfahrung, die ich damals gemacht habe, dass falsche Mittel scheinbar einfach keine bösen Nebenwirkungen haben. Und ja, ich war trotzdem noch im Vertrauen. Und dann war ich abends natürlich schon frustriert, hatte an dem Tag wieder 2 Mittel gekriegt, die nicht geholfen hatten und war echt frustriert irgendwie und dachte, na gut, dann gehst du nächsten Tag ins Krankenhaus. Also weil, ich weiß nicht, ob ich schon mal eine Lungenentzündung hatte, fühlt nicht sich gut an und wenn die Leber sich am Auflösen ist, fühlst du dich auch nicht so gut. Und dann habe ich abends richtig so einen verzweifelten Schub gekriegt und habe gesagt, jetzt möchte ich aber mal wissen, warum ich diese blöde Krankheit habe. Warum muss ich so eine blöde Krankheit haben? Und mit dieser Frage bin ich eingeschlafen. Oder ich bin nicht eingeschlafen. Ich glaube, ich war wach. Ich habe damals im Sitzen die Nächte verbracht, weil wenn ich gelegen habe, dann muss ich immer sofort husten. Ich weiß, damals habe ich Roxana kennengelernt. Kennt ihr Roxana? Roxana habe ich kennengelernt. Weil ich habe immer nachts von 3 bis 6 die Wiederholung geguckt. Ja? Ich habe sonst nie Roxana geguckt, aber da ich nachts nicht, ich habe immer so im Halbschlaf gesessen und Channel gekostet. Und jedenfalls in dieser Nacht, das ist so eine relativ kräftige amerikanische Frau, die in so einer Fernsehserie spielt. Ne? Roseanne, nicht Roxanne, Roseanne. Roseanne habe ich dann mal nachts geguckt. Und mit einmal stand ein schwarzer Engel in meinem Zimmer. Ein schwarzer Engel. Schwarzer Engel, wunderschöner schwarzer Engel. Und der reichte mir die Hand. So. So. Und ich wusste in dem Moment, wenn ich diese Hand ergreife, ist alles gut. Alles wunderbar, ganz schön. Keine Probleme mehr, nichts mehr. Aber ich wusste mich tot. Wenn ich den jetzt anfange, bin ich tot. Und ich weiß, dass diese Hand des Engels ein wahnsinniges Faszinosum auf mich hatte, ein wirklich irres Faszinosum. Und ich war kurz davor, diese Hand zu ergreifen. Und dann hörte ich aus dem Schlafzimmer meine Tochter sich bewegen. Und dann dachte ich, nee, ich bleib noch. Dann habe ich die Hand zurückgezogen und der Engel hat die Hand auch zurückgezogen. Und dann habe ich den Engel gefragt, warum muss ich die Krankheit haben? Dann hat der Engel gesagt, ja, wir haben noch eine Menge mit dir vor. Wenn du aber so weiterlebst, wie du lebst, dann wirst du nicht mehr. Und dann kannst du nicht die Sachen alle machen, die wir mit dir vorhaben. Also haben wir dir diese Krankheit geschickt, damit du begreifst, dass du dein Leben radikal verändern musst und dass du primär mit deinen Süchten aufhören musst. Ich muss dazu sagen, dass ich damals bei ungefähr 8 doppelten Espresso lag, Mittwochmittag meine 40-Stunden-Woche zu Ende war. Also ich habe dann noch bis zum Wochenende weitergearbeitet, aber die 40 Stunden waren mittags zu Ende. Eine Patientenfrequenz von 36 Patienten die Woche hatte, manchmal 40. Und in diesem Jahr, das war mein vollstes Jahr, 28 Wochenenden Seminar gemacht habe. Also ich war ein klassischer Workaholiker, satter Workaholiker, aus vielerlei Gründen. Und der Engel sagte ganz klar, das ist die letzte Chance, die wir dir geben, ohne dass es richtig dicke kommt. Wenn du jetzt die Chance nicht ergreifst, wir werden dich nochmal ermahnen, aber dann kommt es richtig dicke. Also jetzt hättest du noch eine Chance, dass es mit... Ja. Bin aufgewacht. Also und damals habe ich ungefähr 50 Zigaretten am Tag geraucht. Wenn ich abends noch in der Kneipe war, ein paar mehr. Also geraucht, gearbeitet, Espresso gesoffen bis zum Abwinken und mich überhaupt nicht bewegt. Überhaupt nicht. Sport ist Mord. No sports, good cigars, good whiskey. Das war mal mein Satz, wenn man mich fragt, warum ich mich nicht bewege. Aufgewacht, HJ angerufen, habe gesagt, HJ, ich glaube, was ich für ein Mittel brauche, weiß ich jetzt. Sagt er, was denn? Sag ich, Lungenentzündung, beidseitig, Kitzelhusten, schlimmer im Liegen, Träume von schwarzen Engeln. Welches Mittel? Phosphor. Phosphor C30. Zunge. Ich war innerhalb von 3 Stunden entfiebert, habe ab dem Moment der Einnahme nicht mehr gehustet. Ich hatte vorher 14 Tage Dauerhusten. War 3 Tage später bei meinem Arzt, der hat mich abgehorcht. Die Lunge war völlig frei. Und ich hatte nach 14 Tagen wieder normale Leberwerte. Seitdem behandle ich auch Lungenentzündungen und habe keine Angst vor schweren Krankheiten. Bin immer noch ängstlicher, Krebse bleiben ihr Leben lang ängstlich. Also ich bin kein skorpionischer Therapeut. Ich sage nicht zu einem Patienten, sie haben Hirntumor, überhaupt kein Problem, den behandeln wir jetzt irgendwie mit Homöopathie und das hat sich. Also das mache ich einfach nicht, liegt mir. Aber das war schon ein sehr zentrales Erlebnis. Ich glaube, morgens 2 Kügelchen, mittags 2 Kügelchen. Sowas gibt es, habe ich inzwischen 100 Mal erlebt. Ich will mich noch auf ein Wunder beschränken, weil ich will euch noch 2 nicht-homöopathische Wunder berichten. Mein letztes großes homöopathisches Wunder, homöopathisches Wunder, passierte im Sommer 04. Ich habe ein Symptom, was mich mein Leben lang begleitete, bis Sommer 04 begleitete. Und das war ein Gefühl. Das Gefühl, ich schaffe es nicht alleine. Ich brauche immer Therapeuten. Ich brauche immer Frauen mit Abitur, die mir sagen, wie ich zu sein habe, am besten noch mit Skorpionsonnen und die mir sagen, was in meinem Leben richtig oder falsch ist. Ich brauche mindestens immer Arne, damit irgendwie die Schule halbwegs funktioniert. Und ich brauche immer Menschen, die mich retten können. Mein Therapeut hat mal eine ganz ulkige Sache rausgefunden. Der hat mal zu mir gesagt, wir arbeiten heute mal über Freundschaft. Und da ging es um meine 6 besten Freunde. Und ich sollte ihm was von meinen 6 besten Freunden erzählen. Davon war einer Priester, der war echt eine Ausnahme. Von den restlichen 5 waren 4 Ärzte. Alle mit intensivmedizinischer Erfahrung. Und dann hat mein Therapeut gefragt, ja und was haben die so denn so Besonderes? Und dann kam so als Antwort, die könnten mich alle jederzeit reanimieren. Das war für mich ganz wichtig, jemand um mich zu haben, der mich reanimieren kann. Das hört sich jetzt wirklich irre an, aber es war mir echt wichtig, dass ich jemand um mich habe, der mich reanimieren kann. Eine böse Zunge hat mal gesagt, ich habe meine Frau deswegen geheiratet, die war Dialyseschwester, die kann total gut reanimieren. Ja, die kann total gut reanimieren. Ich hatte immer das Gefühl, ich muss jemand bei haben, zum Beispiel Bis heute habe ich Angst vor Situationen, in denen ich reanimieren müsste. Weil ich weiß, alles würde ich machen, nur keine Intensivmedizin. Aber es war immer ganz wichtig für mich, intensivmedizinisch ausgebildete Menschen um mich zu haben. Also man hat dann so Scherze gemacht, wir schenken dir mal einen Defibrillator zum Geburtstag, ja? Wo du dich vielleicht selbst defibrillieren mit kannst oder sowas. Also dieses Grundgefühl, ich brauche Menschen um mich herum, die mich retten, war ganz stark. Und daraus ist auch so ein Hang entstanden, mich eigentlich übertherapieren zu lassen. Ich glaube, ich bin der Mensch, der am meisten Therapiestunden hinter sich hat, den ich kenne, mit Abstand. Ich habe mal zusammengerechnet, was ich meinen Therapeuten bezahlt habe in meinem Leben. Das sind furchtbare Summen. Das war so eine Grundhaltung. Ich brauche jemand, der mir hilft, dass ich überlebe. Und die war nicht so dominierend immer, aber die war immer so ein bisschen latent da. Immer so ein bisschen latent da. Und als ich dann im Sommer 02 krank wurde, wurde das natürlich relativ stark, weil wenn du denn nicht mehr kannst, ist natürlich das Gefühl, du schaffst es nicht besonders stark. Denn gesundete ich ja zum Glück wieder, bekam dann nochmal, weil ich mich wieder überlastet, einen kleinen Rückfall. Und im Sommer 04 ging es mir eigentlich wieder ganz gut, aber ich hatte ein Restsymptom, was gut zu diesem Gefühl, ich schaffe es nicht, passte. Immer wenn ich morgens aufwachte, hatte ich das Gefühl, einen Knoten im Magen zu haben, was einerseits ganz toll war. Jana hat mich noch richtig schlank erlebt. Zu meiner schlechtesten Zeit, wo es mir am allerschlechtesten ging. Wann bist du an die Schule gekommen?
Vor 3 Jahren.
Februar?
2003.
Februar 2003. Da war ich so schön wie seit 25 Jahren nicht mehr. Ich habe euch empfangen mit 82 Kilo. Mit 82 Kilo. Hatte ich keinen Arsch mehr in der Hose. Mit 82 Kilo, das ist ein Gefühl, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Mir ging es total scheiße. Ich habe nicht geschlafen. Ich hatte überhaupt keinen Hunger. Und ich stand morgens schwer depressiv vorm Spiegel. Ich guckte mich an und sagte, toll. Ich fand es einfach total geil. Aber es ging mir total beschissen. Ich hätte den ganzen Tag nur nackend vorm Spiegel stehen müssen. Vielleicht hätte mir das geholfen, ja? Weil, ich weiß nicht, ob ihr das vorstellen könnt, wenn ihr so ein bisschen latent zum Fettwerden neigt, hat es was total Irres, wenn ihr keinen Hunger mehr habt. Ich kenne das einfach nicht, keinen Hunger mehr zu haben. Jetzt, wo ich gesund bin, habe ich immer Hunger. Ich könnte immer essen. Die Vorstellung, keinen Hunger zu haben, ist mir völlig fremd. Und mit einmal, auch wenn es ein Teil der Krankheit war, keinen Hunger zu haben, das hatte was. Und ich weiß, ich frühstücke sehr üppig, aber wenn ich mit diesem Knoten im Bauch aufgewacht bin, dann konnte ich natürlich nie frühstücken. Damals habe ich mir angewöhnt, dass Brigitte Körfer mir immer ein Brötchen mitbringt. Und so gegen 11 konnte ich dann was essen. Das Brötchen esse ich immer noch, inzwischen frühstücke ich aber wieder gut. Das ist wie mit Weight Watchers. Arne hat mal erzählt, seine Frau macht Weight Watchers und er isst jetzt diese Weight Watcher-Gerichte auch mit. Dann haben wir ihn angeguckt und gesagt, ja, aber irgendwie scheint es bei dir nicht zu helfen. Sagt er, ja, er isst erst immer sein normales Mittag und dann isst er die Weight Watcher-Gerichte. So ist es jetzt bei mir. Ich esse immer noch Brigittes Notbrötchen, aber ich esse inzwischen wieder 3 Stullen morgens zum Frühstück. Jedenfalls Sommer 04, ich schaffe es nicht alleine und Knoten im Magen und immer morgens beim Erwachen so ein ganz ulkiges Gefühl, mich bedroht die Welt. Ich weiß nicht, ob man sowas nachvollziehen kann. Sowas wie, die Welt an sich ist bedrohlich. Ich bin aufgestanden und dann wurde das besser. Und im Büro wird sowieso bei mir alles besser. Und mit Büro ging dann dieser Knoten langsam weg. Marian Rausch hat mir Prokain an den ans Peritoneum gespritzt. Da war es dann immer eine Stunde lang weg und alle möglichen Leute haben mir geholfen und gemacht und getan. Aber dieses Gefühl ging nicht weg. Ich bin ein zutiefst geburtstraumatisch geschädigter Mensch. Ich war schon mal fast tot in meinem Leben. Und wenn ich nicht eine Menge Geburtstechnik gehabt hätte, Menschen, die mich ins Leben geholt hätten, Ärzte, dann wäre ich tot. Meine Mutter wahrscheinlich auch. Wir wären beide gestorben bei meiner Geburt. Sie haben mich versucht, mit dem Finger zu holen. Dabei haben sie mir das Steißbein abgerissen. Wahrscheinlich haben sie auch meine Migräne etwas mit verursacht, weil sie beim Ziehen meinen Hals total gestreckt haben. Meine Nabelschnur habe ich mir dabei abgeklemmt. Also es war furchtbar, was ich damals irgendwie erlebt habe. Und ich habe damals die Primärerfahrung gemacht, ich schaffe es nicht alleine. Es war keine Wahnidee, ich habe es nicht alleine geschafft. Alleine wäre ich gestorben. Ich wäre im Geburtskanal meiner Mutter gestorben. Oder mein Vater hätte sagen müssen, das Kind und nicht die Frau, aber das ging damals nicht mehr, 54. Also hätte dran glauben müssen. Mein Homöopath hatte seit Ostern an diesem Geburtstrauma gearbeitet, leider ohne Erfolg. Und dann rief ich ihn an, Anfang Juni 04, und habe zu ihm gesagt, Micha, ich habe da jetzt ein Gefühl. Das fühlt sich morgens an, als wenn das Leben eine Prüfung ist. Das fühlt sich an, als wenn das Leben eine Prüfung ist. Also es ist eine Prüfung, aufzustehen und ins Leben zu gehen. Das ist wie eine Prüfung. Und dann hat der Micha gesagt, ja, ganz klar, Geburtstrauma, Knoten im Magen und Leben ist eine Prüfung. Welches Mittel? Agentum Nitricum. Und dann habe ich gekriegt Agentum Nitricum C40. Der Knoten war innerhalb von 24 Stunden weg. Ich kenne seitdem das Gefühl nicht mehr, ich schaff's nicht mehr alleine. Ist einfach weg. Ich weiß auch nicht, wo es ist. Ich warte immer mal wieder, dass es kommt. Aber es kommt seit dem Sommer 04 nicht mehr. Und ich habe 25 Kilo zugenommen. Weil ich wieder so einen Hunger habe. Also dieses Thema ist noch unerlöst mit dem Essen. Da bin ich dran. Aber das war schon ein irres Wunder. Weil dieses Gefühl, ich schaffe es nicht alleine. Das war schon sehr dominierend in meinem Leben. Und wenn man dieses Gefühl nicht mehr hat, man schafft es nicht alleine, bringt einem das eine Menge Freiheit, viel Freiheit. Letztes Wunder, unhomöopathisches Wunder. Ob das jetzt mit an dieser geburtstraumatischen Belastung lag, oder ob es eine Folge des Todes meiner Tochter ist, ich weiß es nicht. Es gibt viele Spekulationen. Die Spekulationen haben alle nichts gebracht. Ich habe jedenfalls seit dem Tod meiner Tochter eine sehr furchtbare Wahnidee entwickelt. Nämlich die Wahnidee, ich muss durch Reichtum für Sicherheit sorgen. Bis zum Tod meiner Tochter hatte ich so ein Gefühl, ich bin ein Gotteskind, Gott kümmert sich, ich brauche mich um nichts kümmern und ich habe mich auch nichts um nichts gekümmert. Nach dem Tod meiner Tochter habe ich mich von Gott verraten gefühlt und habe irgendwie die Wahnidee entwickelt, ich kann mich nicht mehr darauf verlassen, dass Gott sich um mich kümmert. Ich muss selbst für meine Sicherheit mich kümmern. Und es hat sich so eine Zahl in meinem Gehirn eingestellt, ab welchem Vermögen ich sicher bin. Und diese Zahl hat sich errechnet aus, wie komme ich dazu, 8000 Mark im Monat zu haben, ohne arbeiten zu müssen, wenn ich irgendwann mal so krank werde, dass ich nicht mehr arbeiten kann. Und ich habe mir das Ziel gesetzt, ein Vermögen zu schaffen, wo das bei rauskommt. Die damalige Summe waren ungefähr 2,5 Millionen. Also ich wusste, ich muss 2,5 Millionen schaffen, dann bin ich sicher. Furchtbare Idee, sage ich euch. Furchtbare Idee. Und ich habe mein Leben geplant, dass ich spätestens mit 60 Jahren 2,5 Millionen habe. Und ich hätte es geschafft. Ich hätte es geschafft, weil die Planung stand. Es geht nachher viel schneller, wie man sich das jetzt vorstellt. Wenn du erstmal eine hast, kommt der Rest von selbst fast. Na, nicht ganz von selbst, aber. Also die ersten 500.000, da musst du richtig ackern. Aber wenn du erstmal 500.000 hast, dann multipliziert sich das relativ locker. Das Problem war eben einfach, dass ich wie ein Bekloppter arbeitete. Und ja, das war einfach überhaupt nicht lustig. Und keine Psychotherapie, kein homöopathisches Mittel, auch Aurum nicht, was mich mit Gott sehr schön wieder versöhnte. Und da Aurum hatte ich dann nachher einen Traum, dass Gott mir erschien und sich bei mir entschuldigte für das mit meiner Tochter. Das war sehr versöhnend, aber diese Existenzangst blieb. Eine tiefe Angst vor Verarmung. Dann hatte ich auch ganz gut Vermögen angehäuft. Dieses Vermögen wurde im Winter 01, 02 zur Hälfte vernichtet. Und ich bekam am 15. Februar 02 eine Steuernachzahlung über 80.000 Mark, die ich am 15. Juni 02 leisten musste. Und ich bin in diesen Verarmungswahn abgedriftet wie Robert Blum. Habe ein halbes Jahr lang geackert wie ein Geisteskranker, habe jeden aufgestellt, der aufgestellt werden wollte, auch wenn er gar nicht wusste, dass er aufgestellt werden wollte. Habe so viel gearbeitet, wie man nur arbeiten kann, habe es geschafft, das Geld zu bezahlen. Die Hälfte meines Vermögens war verschwunden. Gestern war ich bei Deutschmann zum Kabarett und der hat so einen lustigen Satz gebracht. Der hat auch sehr viel Geld beim Börsencrash verloren. Und dann hat sein Bankbeamter zu ihm gesagt, Herr Deutschmann, das Geld ist nicht weg. Das hat jetzt nur jemand anders. Also ich weiß inzwischen, mein halbes Vermögen ist auch nicht weg. Das hat jetzt jemand anders, Herr Ackermann vielleicht. Ich habe es nicht mehr, aber ist nicht mehr schlimm. Und ich denke, dass diese Wahnidee, ich muss über Reichtum Sicherheit schaffen, mich einfach in dieses Burnout getrieben hat. Und ja, burnoutet, Hälfte Vermögen weg, mein Leben ist den Bach runtergegangen. Ich kann meiner Tochter nicht mehr die Waldorfschule bezahlen. Es war das Schlimmste. Meine schlimmste Angst war, dass ich meiner Tochter nicht mehr dieses schöne Leben. Also ich, arm, ist nicht so schlimm, aber wenn mein Töchterchen nicht mehr zu Mango, weiß ich was, einkaufen gehen kann und nicht mehr geigen kann. Und das war für mich, also die schlimmste Vorstellung war, ich muss meiner Tochter sagen, du darfst nicht mehr zu Mango oder irgendwas. Die ging damals irgendwie leidenschaftlich gerne zu Mango, das war irgendwie so. So. Was?
Was ist Mango?
Was ist Mango? Wie kam?
Das ist also der richtige Hip-Laden für die jungen Mädels.
Ja. Naja, so alt war sie ja damals, heute geht sie da nicht mehr so hin, aber damals ging sie mal zu Mango, das war, bei uns stand überall Mango-Tüten rum. Ja, ich konnte nicht mehr schlafen, ich konnte nicht mehr essen, ich hatte totale Angst zu verarmen, mein Geld war weg, ich hatte Angst, ich kann nicht mehr arbeiten, ich war in einem wirklich desolaten Zustand. Wenn ich hier nicht Menschen gehabt hätte wie Annelie und Katja und Jens, die mich wirklich auf Händen irgendwie durch mein Leben getragen hat. Ich weiß ich was, Annelie hat mir irgendwie jeden Tag radionisch irgendwie Kräfte geschickt und Jens hat mich aufgestellt. Und also es ging mir richtig scheiße. So scheiße ging es mir wirklich, ja, es war furchtbar. Ich weiß jetzt, wie das ist, wenn man nicht mehr positiv denken kann. Das ist eine wichtige Erfahrung gewesen. In diesem Zustand bin ich, weil arbeiten musste ich ja, Ich konnte ja nicht Kur machen oder ich konnte ja nicht aufhören zu arbeiten, weil das wäre dann das Irrste. Also wenn ich denn jetzt aufhörte zu arbeiten, verarme ich ja sofort. Also musste ich, trotz dass es mir total scheiße ging, weiterarbeiten. Das ging auch irgendwie. Das Ulkige ist, das geht irgendwie. Ich habe Morrison-Sprechstunden gemacht. Ich hatte den Morrison auf dem Schoß und habe immer erwartet, dass irgendjemand ein Symptom mit Punkt sagte. So ging das. Denken ging nicht mehr. Träume, geträumt hat keiner mehr. Ich habe ja auch nicht mehr geträumt. Aber irgendwie ging das. Irgendwie ging das. Und dann bin ich nach Karlsruhe gefahren, Seminar machen mit Hans-Jürgen und die Beate war damals noch Teilnehmerin, Beate Latour, die wunderbarste Homöopathin und Schamanin, die ich kenne. Und die hatte damals gerade ein Seminar gemacht in ihrer Schamanismusausbildung, wo sie Timeline kennengelernt hat. Und die sah mich und sie sagt, als sie mich sah, dachte sie, ich flieg gleich weg. Weil die hatte mich irgendwie ein paar Jahre vorher kennengelernt mit 105, sah mich dann irgendwie mit 84 und das ist echt ein Unterschied. Echt ein Unterschied. Also ich sehe mit 84 bin ich echt irgendwie anders wie mit 105. Das ist echt nur keine Hamsterbacken mehr, nichts. Und das Schlimmste ist einfach, mit 84 ist der Arsch weg. Und sie sagte irgendwie, sie hatte Angst, ich fliege gleich weg. Dann hat sie gesagt, ich habe da gerade was Tolles kennengelernt, Timeline und das müssen wir machen. Ich sagte, mach es, mach es, mach was du willst, aber mach. Und dann hat sie im Oktober 02 mit mir eine Timeline gemacht. Seitdem ist Timeline mein zweitschönstes therapeutisches Medium. Und diese Timeline war sehr genial, weil sie hat mir alle Möglichkeiten des Widerstands genommen. Sie hat mich nicht mit 60 reich sein lassen. Sie hat nicht 3,5 Millionen mit 75 getraust, sondern sie hat mich sterben lassen. Sie hat mich auf der Linie nach rechts geführt bis zu meinem Tod. Ich bin gestorben. Und als Toter von der Wolke habe ich runtergeguckt auf meine Angehörigen und habe gesehen, wie die sich über mein unermessliches Erbe gefreut haben. Also die standen da und waren alle sehr glücklich und zufrieden über das, was ich ihnen vererbt habe. Und ich habe gesehen, ich habe mein Leben scheinbar hinter mich gebracht, ohne zu verarmen. Ich habe mein Leben hinter mich gebracht, ohne bankrott zu machen. Und es ist so viel übrig geblieben, dass sich meine Erben von Herzen freuen. Also sie hat mich an einen Punkt geleint, wo ich mit höchster Wahrscheinlichkeit wahrgenommen habe, in diesem Leben werde ich nicht mehr verarmen. Und dieses Bild habe ich geankert mit all meinen Gefühlen, habe die Plastiktüte über dieses Bild gestopft, habe die Plastiktüte unten angebunden, habe das Bild in mein Herz genommen. Das Ganze hat 10 Minuten gedauert. Ich habe, glaube ich, noch nie in meinem Leben so wenig Geld, also nicht, stimmt nicht. Ich habe noch nie in den letzten 20 Jahren so wenig Geld verdient wie im Augenblick. Ich habe vor dieser Timeline jede Woche mein Depot studiert. Ich habe jetzt seit einem Jahr mein Depot nicht studiert. Ich habe, meine Finanzberaterin hat mich jetzt schon dreimal angerufen, wir müssten doch noch unseren Endjahrestermin machen. Es interessiert mich einfach nicht. Es interessiert mich einfach nicht. Und ich habe seit dieser Timeline einfach keine Existenzängste mehr. Ich weiß nicht, wo die geblieben sind. Es geht mir wie mit diesem Gefühl, ich schaffe es nicht alleine. Und das finde ich das Irrste an Heilung. Dass du in Situationen kommst, wo du dich erinnerst, wie es war, als es noch scheiße war. Du kannst dich sogar noch ein bisschen erinnern, wie es war, als es noch scheiße war. Und dann sitzt du da und merkst, das ist ja jetzt ganz anders. Und das, finde ich, ist wirklich das Irrste. Ich versuche manchmal so ja bewusst Situationen zu provozieren. Also am stärksten waren meine Existenzängste beim Zugfahren, wenn ich den Börsenteil gelesen habe. Und irgendwie gesehen habe, der DAX ist bei 2-3, das war, glaube ich, sein Tiefstand. Da war wirklich die Hälfte weg gewesen. 2-3. Als er bei 5 war, bin ich eingestiegen. Bei 2-3 war die Hälfte weg. Und ich weiß, ich bin aus dem Zug gestiegen. Beate hat mich abgeholt zum Seminar. Und ich habe so gezittert. Was zitterst du denn so? Sag ich, ja, ich habe gerade über alle meine Fehler im Finanzsektor nachgedacht. Das ist ganz schrecklich, ganz schrecklich, ganz schrecklich. Und wenn man einfach merkt, solche Sachen sind weg. Man hat einfach keine, ja, man hat irgendwie wie kein Interesse mehr an diesen Geschichten. Man ist einfach aus der Resonanz. Und das ist einfach was total Tolles. Und eines meiner wichtigsten Berufsgebiete sind heutzutage existenzängstliche Heilpraktiker. Ich habe ganz viele Heilpraktiker mit Existenzängsten. Und denen kann ich ganz gut helfen. Und eine der besten Methoden gegen solche Ängste ist in meiner Praxis inzwischen die Timeline. Wir werden morgen Nachmittag ja intensiv Timeline üben. Es kommt immer als Schlussprogramm, bevor die Kurse gehen. Timeline zur bestandenen Amtsarztprüfung, ist auch eine meiner Lieblingstimelines. Und ja, das ist mein schönstes nicht-homöopathisches Wunder. Bevor wir eine kleine Pause machen zum Heilerkreis, zur Geschichte des heutigen Abends noch irgendwelche Verständnisfragen. Gut. Dann, ja, danke ich euch, dass ich meine Wunder mit euch teilen durfte. Ich habe sie gerne mit euch geteilt. Und ich wünsche jedem von euch, dass ihr mindestens so viele Wunder erlebt, wie ich die erleben durfte. Und ja, es macht mich einfach total dankbar, diese Wunder erlebt haben zu dürfen. In 4 Wochen wird der Nächste seine Wunder erzählen. Wir machen jetzt einfach 5 Minuten Pause, ein bisschen frische Luft. Und für alle die, die heute noch eine Portion Heil brauchen, machen wir dann noch einen Kreis. Die, die schon nach Hause gehen, denen sage ich Adieu. Danke fürs Zuhören. Ja, und wir machen einfach 5 Minuten Pause. Wunderbar.